HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Aktienwahn, Börsengurus und Computeraktien. Mehr brauchte es nicht, um vor 25 Jahren eine riesige Finanzblase zu erschaffen. Vor einem Vierteljahrhundert nämlich startete an der Frankfurter Börse der neue Markt. Als das Internet seinen Siegeszug um die Welt antrat, lockte dieses Börsensegment im Wochentakt junge Computerfirmen ans Parkett. Unternehmenslenker wurden zu Medienstars, zwielichtige Aktiengurus trieben die Kurse in schwindelerregende Höhen. Dass dies alles in einem riesigen Dotcom-Crash enden sollte, war damals noch kaum abzusehen. Konstantin Röse blickt zurück in diese Zeit vor 25 Jahren. Er erzählt die Geschichte von großen Hoffnungen, aufsehenerregenden Skandalen und ahnungslosen Anlegern, die am Ende Millionen verloren haben. Und er fragt, warum der Dotcom-Crash die Börse und die Menschen noch bis heute beeinflusst.
Erster Preis.
Große Aufregung, Gedränge. Es ist ein sonniger Frühlingstag im März 1997. Im Handelssaal der Frankfurter Börse ist viel los.
60 Deutsche.
Laute Rufe schallen durch den Börsensaal. Mobilcom, ein Telekom-Anbieter, wagt sich an die Börse. Mit Kampfpreisen will Mobilcom-Chef Gerhard Schmidt den Staatsgiganten Telekom an die Wand spielen. Und mit einer Werbeschlacht.
Schon für 4 Pfennig telefonieren? Einfach 01019 vorwählen. 01019, die Vorwahl für Ferngespräche.
4 Cent also kostet die Telefonminute. Ein Konzept, mit dem Schmidt an der Börse Millionen einwirbt. Die Champagnerkorken knallen, Kamerateams und Fotografen halten den Moment fest. Der erste Kurs? Ganze 95 Mark. Mobilcom-Chef Gerhard Schmidt in Feierlaune.
Ja, ist ein fantastisches Ergebnis. Die Überzeichnung war da und der Kurs ist gut notiert. Also wir sind rundum zufrieden und wir werden alles tun, dass wir das auch rechtfertigen langfristig.
Schmidt wird zum Medienliebling. Auf Hauptversammlungen schreibt er Autogrammkarten, spricht von seinen Visionen für das Internetzeitalter. Bis er sich mit einem Geschäftspartner überwirft und die Aktie fällt. Menschen verlieren viel Geld und den Glauben an die Börse. Aus dem Traum vom schnellen Geld wird für viele Menschen ein Albtraum. Es ist die Zeit des neuen Marktes. Mit diesem Geräusch beginnt in den 90er Jahren der Goldrausch. Die Zukunft des Internets. Noch weiß aber keiner, wie diese Zukunft aussehen wird. Nur eins ist klar.
Es wird eine Straße geben,
erzählt ein kleiner Junge in einem Werbespot der Deutschen Telekom.
Ihre Höchstgeschwindigkeit wird die des Lichtes sein.
Die Datenautobahn.
Eine Autobahn, die alles und jeden verbindet. Ein Personal Computer, ein Modem und eine Telefonleitung. Mehr braucht es nicht, um den Weg ins Internet zu finden. Oder wie es Tennisprofi Boris Becker in einem Spot sagt.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
In den USA kommen, damals noch unbekannte, Internetunternehmen mit Namen wie Google, Amazon oder Netscape Navigator auf den Markt. Junge Programmierer, Nerds von der Uni werden an der Wall Street zu Multimillionären. Es ist die Zeit der New Economy. Und die schwappt auch nach Deutschland über. Schlüsselmoment hierzulande ist der Börsengang der Deutschen Telekom. Der einstige Staatskonzern investiert Millionen in eine Werbekampagne. Überall gibt es nur noch ein Thema, die T-Aktie, die Volksaktie. Viele Deutsche interessieren sich auf einmal für Aktien. Die Stimmung euphorisch.
Taxifahrer, Stammtische, Kaffeekränzchen, Leute, die bislang mit Aktien überhaupt nichts am Hut hatten, alles redet plötzlich über ein neues Dividendenpapier.
Sparkassen werden überrannt. Rund 2 Millionen Menschen wollen beim Börsengang 1996 dabei sein und T-Aktien kaufen. Im Radio sagt ein Mann,
man muss immer davon ausgehen, Telekom ist was Großes. Und da beteiligt sein, kann man ja nie Verlust machen.
Bereits am ersten Tag an der Börse klettert die T-Aktie rund 20% nach oben. Das überzeugt selbst viele Kritiker in Deutschland. Geld verdienen ist scheinbar so einfach. Den Moment nutzt auch die Deutsche Börse in Frankfurt und führt 1997 den neuen Markt ein. Der Nemax, wie er von nun an von Börsianern genannt wird, startet mit nur zwei Unternehmen. Dem Telekom-Anbieter Mobilcom und dem Ingenieursdienstleister Bertrand. Die Vision dahinter aber viel größer. Der Nemax soll ein Börsenindex ganz nach amerikanischem Vorbild sein. So wie die US-Technologiebörse Nasdaq. Eine Chance für junge Unternehmen, am Kapitalmarkt Investoren zu gewinnen und zu wachsen. Wachsen wollte zu dieser Zeit auch ein Unternehmen aus Hessen namens Biodata. Chef und Gründer ist Tan Siegmann. Mit 16 Jahren schon übernimmt er die Firma von seinem Vater. Eine Firma, die anfangs Software für Krankenhäuser und Labore vertreibt. Was Tan Siegmann damals noch nicht weiß, er würde zum Bill Gates Deutschlands, zum Wunderkind des neuen Marktes aufsteigen, wie Zeitungen später schreiben. Er ist das, was man heute ein Computer-Nerd nennen würde. Ruhig, unscheinbar, aber voller Ideen. Siegmann erkennt schnell. Mit den ersten Heimcomputern von Atari geht noch mehr.
Das Einzige, was im Atari gefehlt hat, war eine Vernetzungsmöglichkeit. Apple hatte das schon relativ früh, der Atari hatte das nicht. Und da haben wir gesagt, wir gehen parallel in die Hardwareentwicklung und bauen halt ein Netzwerk für den Atari.
Als sich aber schnell keiner mehr für Atari-Computer interessiert, versucht sich Siegmann an Computernetzwerken und baut die Vorläufer von Internetroutern, die heute in jeder Wohnung stehen, und kümmert sich um die Verschlüsselung von ISDN-Leitungen. Damit verdiente Biodata Geld. Anfang 2000 dann der Ritterschlag, der Börsengang von Biodata. Das kleine Unternehmen aus Nordhessen wird Teil des neuen Marktes. Tan Siegmann mittendrin. Doch der damals 32-Jährige kommt wegen eines Staus auf der Autobahn erstmal zu spät in die Frankfurter Börse.
Und dann in die Börse rein, da war große Aufregung und Reporter standen da rum und fragten, was ist denn los? Und ich habe da gar nicht erst mitgekriegt, was da Sache war. Da waren die ersten Kurse waren dann schon gezeigt. Und da habe ich dann erstmal realisiert, dass da die Biodata am Schirm stand. Das war natürlich erstmal gewaltig.
Schon die Investmentbanken bringen die Aktie für 45 Euro unters Volk. Dann der erste Preis an der Börse, 240 Euro. Ein Plus von über 430%. Es ist der höchste Gewinn, der je am neuen Markt erzielt wurde. Und der Aktienkurs steigt und steigt. Kollegen umarmen Siegmann, der noch ganz ungläubig auf dem Frankfurter Parkett steht. Tan Siegmann, auf einmal der gefeierte Star an der Börse und in den Medien. Ein Unternehmen wie Biodata mit bescheidenen 8 Millionen Euro Umsatz ist plötzlich an der Börse quasi über Nacht gut 2 Milliarden Euro wert. Analysten sehen für Biodata eine rosige Zukunft.
Die Bewertung hat gesagt, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit extrem wachsen müssen.
Die Biodata AG wächst. Siegmann stellt immer mehr Mitarbeiter ein, gründet Tochterfirmen auf der ganzen Welt und holt Geschäftspartner ran. Wie Biodata finden immer mehr Unternehmen ihren Weg an den neuen Markt. Der Nemax wird immer größer. Mehrere Börsengänge pro Woche, keine Seltenheit. Ende der 90er Jahre sind dann schon mehr als 200 Unternehmen am neuen Markt gelistet. Besuch bei Aktienmarktstratege Robert Halver von der Baader Bank. Er hat als Börsenhändler den Trubel im Handelssaal der Frankfurter Börse hautnah miterlebt. Die Goldgräberstimmung und das Kursfeuerwerk der Internetfirmen.
Deutschland war dafür bekannt, dass es auf industrieller Basis immer schon stark gewesen ist. Und jetzt gab es quasi die Fortsetzung in Form dieser Entwicklung im Internet und in der Telekommunikation. Da dachte man, Deutschland kann ja auch eine führende Rolle spielen. Und allgemein war die Stimmung ja auch so großartig, auch angeheizt durch Medien, durch viele Neuaktionäre, die auf dem Zug aufgesprungen sind und damit dieser neuen Marktwelle natürlich ihre Üppigkeit verliehen hat.
Auch für Banken ist es lukrativ. Sie verdienen an den Börsengängen, den irren Kurssprüngen und hohen Bewertungen kräftig mit. Zweifler, die den Hype oder die Unternehmensbewertungen in Frage stellen, gibt es nicht.
Es war ja eine Welle, die immer weiter nach oben gestiegen ist. Und wenn es noch gut läuft, wer möchte da wirklich Zweifel sehen? Viele Banken haben ja daran auch verdient. Machen wir uns bitte nichts vor. Aber es wurden auch Kennzahlen natürlich kreiert, die einfach nicht passten. Und es wurde gekauft, was zu kaufen war. Man hat es nicht mehr abgeklopft.
Kreiert wird etwa die sogenannte Cash-Burn-Rate. Sie zeigt an, wie schnell ein Unternehmen sein Geld verbrennt. Je schneller, desto besser, glaubt man damals. Je schneller das Geld weg ist, desto besser das Wachstum. Besonders viel Geld verbrennen die jungen Wilden für Marketing und Partys. Ein Absturz hat auch Halver lange nicht kommen sehen, so wie viele aus seiner Branche.
Was wollen Sie machen? Der einsame Warner im Sturm zu sein, da werden Sie aufgefressen.
Auf Kritiker will damals niemand hören, auch auf Marc Tüngler nicht. Der Jurist ist heute Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Tüngler setzt sich für die Rechte von Anlegern ein. Schon damals ist ihm klar, dass der neue Markt nicht das halten kann, was er verspricht.
Es hat sehr lange funktioniert, dass egal was man gemacht hat, die Kurse sind einfach gestiegen. Und das hat natürlich auch, so eine Spieler-, so eine Gambler-Mentalität in vielen hervorgerufen. Ja, wenn sie ein-, zweimal gewinnen, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben von Börse, weil sie ganz neu dabei sind. Ja, und ein drittes und ein viertes, fünftes Mal auch. Ich meine, dann fühlen sie sich unbesiegbar.
Zumindest glauben das viele und investieren immer größere Beträge. Alles oder nichts, volles Risiko. Privatanleger, die 40, 50 oder 100.000 Euro auf ein Unternehmen setzen, sind keine Seltenheit. Und dann sind da die sogenannten Börsengurus. Sie treten im Fernsehen auf, zum Beispiel in der Sendung Dreisat Börse. Freitagabends gibt es hier Aktientipps.
Willkommen zu Dreisat Börse, liebe Zuschauer.
Mehr als eine 500.000 Deutsche schauen zu. Und viele laufen dann montags eilig zur Bank, um Aktien jener Unternehmen zu kaufen, die empfohlen wurden. Ganz schnell gerät dieser Mann in den Fokus.
Mobilcom schreibt nach 3 Monaten schwarze Zahlen im Festnetz.
Egbert Prior. Er ist Börsenjournalist, Verfasser eines Börsenbriefs und Stammgast in der Dreisat Börse. Fast jede Woche streut er gute Unternehmensnachrichten und empfiehlt Aktien. Zum Beispiel vom damaligen Medienunternehmen EMTV der Brüder Haffer. Aber Prior soll für Papiere geworben haben, die er selbst in seinem Aktiendepot hatte und kurze Zeit später mit erheblichem Gewinn verkaufte. Deshalb gerät er ins Visier der Behörden. Die ermitteln wegen Insiderhandel und Kursmanipulation. Doch das Gericht stellt das Verfahren wegen geringer Schuld ein. Prior kommt mit einer Geldstrafe davon und sagt damals nur:
Ja, ich bin dadurch noch viel berühmter geworden, als ich vorher schon war.
Prior ist kein Einzelfall. Es gibt viele vermeintliche Gurus, die in Briefen oder Magazinen ihre Börsenweisheiten verraten. Beliebt auch Börsenhotlines, bei denen Anrufer Analysen und Tipps vorgelesen bekommen. Für viel Geld, versteht sich, fast 2 Euro pro Minute. Eine Journalistin, die den Finanzmarkt damals auch verfolgt, ist Renate Daum. Sie schreibt für das Magazin Börse Online. Heute ist sie bei der Stiftung Warentest. Daum ist skeptisch und glaubt nicht an den vermeintlichen Geschäftserfolg der Unternehmen. Besonders nicht an den Erfolg von Comroad. Die Firma mit Sitz in der Nähe von München entwickelt Telematiksysteme mit Echtzeitverkehrsinformationen fürs Auto. Also so etwas wie Navigationsgeräte heute. Comroad gehört zu den Top-Werten im neuen Markt. Aber Renate Daum machen die Zahlen des Unternehmens stutzig.
Die Wachstumsprognosen, das können Sie sich vorstellen, die Kurve sah aus wie so ein Eishockeyschläger. Es ging ganz steil nach oben. Und das Erstaunliche war eben, obwohl die Prognosen ja eh schon sehr ehrgeizig waren, wurden sie immer wieder übertroffen. Und das Unternehmen hat immer noch tollere Zahlen verkündet, als es eh schon angekündigt hatte.
Ein Beispiel. Ende der 90er Jahre vervierfachte Comroad seine Umsatzprognose von 20 Millionen Mark in einem Jahr auf 80 Millionen Mark. Innerhalb weniger Jahre sei sogar 500 Millionen möglich, hieß es vom Comroad-Chef Bodo Schnabel. Renate Daum recherchiert und versucht herauszufinden, ob die Zahlen von Comroad stimmen können.
Und dann fiel mir auf, dass ganz viele Umsätze in Asien erzielt werden sollten. Und zwar Hongkong, Malaysia, Philippinen. Und damals war ja Navigation und Telematik noch nicht mal in Deutschland groß verbreitet. Und deshalb kam es mir komisch vor, dass es auf den Philippinen plötzlich so viel mehr Erfolg haben soll als bei uns.
Die Journalistin stößt auf Ungereimtheiten. Doch anfangs steht Daum damit alleine da. Keiner glaubt ihr. Sie wird persönlich angefeindet, nach ersten Zeitungsartikeln sogar von Comroad verklagt. Doch sie gibt nicht auf, reist nach Asien und besucht vermeintliche Geschäftspartner.
In einem Fall auf den Philippinen stellte sich raus, dass hinter der Adresse ein Vertriebspartner von so Gartengeräten aus Deutschland steckte. Und dann habe ich den Chef gefragt, wie er denn dazu kommt, da als Geschäftspartner von Komrot gelistet zu sein. Und dann ist er ganz blass geworden und sagte, ich saß mal neben Bodo Schnabel im Flugzeug, aber das ist alles, was ich mit Komrot zu tun hatte.
Komrot hat also nicht nur Zahlen geschönt, sondern Geschäftspartner und Umsätze frei erfunden. Ein handfester Skandal.
Komrot soll 98% des Umsatzes angeblich frei erfunden haben.
Angeblich hatten auch Wirtschaftsprüfer und Banken nichts von den Manipulationen bemerkt.
Die Recherchen schlagen an der Börse wie eine Bombe ein. Der Aktienkurs von Komrot stürzt ab. Später wird Chef Bodo Schnabel wegen Kursbetrugs, Insiderhandel und gewerbsmäßigen Betrugs zu 7 Jahren Haft verurteilt. Die Stimmung dreht sich. 3 Jahre nach Einführung des neuen Marktes geht es für den Index abwärts. Rund 13 Millionen Aktionäre gibt es inzwischen in Deutschland. Vielen wird jetzt aber erst klar, einige der tollen Internetunternehmen sind in Wirklichkeit nur Luftschlösser. Die meisten verdienen überhaupt kein Geld mit ihrem Geschäft. Im September 2000 meldet das erste Unternehmen aus dem neuen Markt Insolvenz an. Ausgerechnet Gigabell, der Internet- und Telekommunikationsanbieter, der große Börsenstar. Es passiert genau das, was Kritiker schon länger angemahnt hatten. Immer mehr Unternehmen verfehlen ihre Prognosen. In manchen Anlegermagazinen kursieren sogar Todeslisten mit Unternehmen, die bald zahlungsunfähig werden könnten. Große Versprechungen, auch von seriösen Bankberatern, lösen sich in Luft auf. Und Privatanleger, die nicht rechtzeitig die Reißleine ziehen, verlieren alles.
Sehr enttäuscht. Vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich fühle mich auch betrogen.
Ich habe ca. 10.000 D-Mark verloren.
Etwa 6.000.
Ich habe eben gerade mal einen kurzen Bestand gemacht. Ca. 40.000.
Panik. Daran erinnert sich auch Anlegerschützer Marc Tüngler von der DSW.
Bei mir haben Familienväter angerufen. Die haben wirklich geweint, weil die Familie noch gar nicht wusste, dass das Haus jetzt auch verwertet wird. Und waren schlichtweg verzweifelt, sehr verzweifelt sogar.
Ab April 2001 befindet sich der Index vom neuen Markt quasi im freien Fall. Auch das Unternehmen Biodata von Tan Siegmann muss Insolvenz anmelden. Der Grund? 70 Millionen Euro Verlust. Aber Siegmann, der will trotzdem weitermachen, kauft sein Unternehmen später aus der Insolvenzmasse zurück, geht wieder insolvent und kauft erneut Bereiche aus der Insolvenzmasse zurück. Bereut er heute seine Entscheidungen?
Natürlich gibt es Entscheidungen, die ich bereut habe. Ich meine, hätte man so schnell wachsen müssen, hätte man dieses Personal auf so vielen Kontinenten gleichzeitig aufbauen müssen, hätte man das gemacht, hätte man dieses gemacht, man hätte mit dem Geld, was man gehabt hätte, vielleicht anders gewirtschaftet, indem man moderater gewachsen wäre. Das hätte man alles machen können, klar. Und man weiß es halt nicht.
2003. Der Nemax hat in den letzten 3 Jahren rund 96% seines Wertes verloren. Und es fällt ein böser Schatten auf die deutsche Börse.
Die deutsche Börse zieht Konsequenzen.
Die Realität hat die sogenannte New Economy eingeholt.
Jetzt will die Börse retten, was noch zu retten ist, vor allem ihr Image.
Das Börsensegment wird geschlossen. Und die Aktionäre? Die haben viel Geld verloren. Rund 200 Milliarden Euro wurden vernichtet. Einige Gerichtsverfahren gegen Manager, Analysten und andere Beteiligte am neuen Markt ziehen sich noch über Jahre hin. Auch Tan Siegmann muss sich später noch juristisch verantworten. Es geht um die Verletzung von Buchführungspflichten, Insolvenzstraftaten und verbotene Insidergeschäfte. Das Verfahren der Ermittlungsbehörden wird später aber eingestellt. Was bleibt vom neuen Markt?
Ich grüße Sie.
Videocall mit Nils Högstahl, Professor für Unternehmensfinanzierung und Startup-Lehre an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Der Crash hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass an vielen Stellen sich die Kultur geändert hat. Dass man also wirklich die Spreu vom Weizen getrennt hat, dass man klar wurde, okay, also für irgendwelche Blender ist hier kein Platz. Dass man sich kritischer auseinandergesetzt hat mit dem Thema Geschäftsmodelle.
Wenn es um Geschäftsmodelle und erfolgreiche Internet-Startups geht, schauen heute viele lieber in die USA. Das Silicon Valley, ein Beispiel dafür, wie sich eine Startup-Kultur entwickeln kann.
Die Blase ist in den USA genauso geplatzt, aber wahrscheinlich waren die besser unterwegs, sozusagen die Scherben aufzukehren, oder wie ein Phönix aus der Asche was Neues draus zu machen.
Das liegt aber auch daran, dass einige vor dem Dotcom-Crash noch schnell Unternehmen verkaufen können und dann Geld zur Verfügung haben. Davon profitieren etwa Facebook oder Tesla später. Der zweite Grund, die Fehlerkultur in den USA. Auch viele Dotcom-Gründer sind gescheitert, haben aber trotzdem weitergemacht. In Deutschland dagegen sei das immer noch ein Stigma, meint Professor Höchstahl.
Ich glaube einfach, dass wir hier in Deutschland 20, 30 Jahre hinterher sind, was genau diese Vorbild- und Rollenmodelle angeht, dass man sowas machen kann, dass man eine zweite Chance bekommt und dass man eben auch ja, die Sachen mal loslässt, um was Neues zu machen.
In Deutschland sind vielleicht auch deshalb große Tech-Konzerne rar. Immerhin sind im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX, inzwischen drei junge Internetunternehmen gelistet. Der Modehändler Zalando, der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Kochbox-Anbieter HelloFresh. Luftschlösser sind die drei keine mehr, sagt Finanzjournalistin Renate Daum.
Bei den Online-Unternehmen jetzt kann man zumindest sehen, in welche Richtung es geht oder zumindest auch schon besser verstehen, was das Geschäftsmodell ist, ob das dann im Endeffekt tragfähig sein wird und ob die Bewertungen, die jetzt aufgerufen werden, gerechtfertigt sind oder nicht, steht nur auf einem anderen Blatt, aber es ist nicht so windig.
Nach vielen Skandalen hat auch die deutsche Börse ihre Regeln verschärft und verlangt nun von Neuzugängen im DAX unter anderem, dass sie vorher 2 Jahre schwarze Zahlen nachweisen können. Wer schon im DAX war, der Essenslieferant Delivery Hero zum Beispiel, muss das nicht mehr nachweisen. Strengere Regeln sind gut, aber hierzulande haben es junge Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, schwer. Viele Investoren winken ab. Ein Grund, warum es auch wenig Börsenneulinge aus der Tech-Branche gibt. Es fehlt so etwas wie ein Wachstumssegment, wie es damals der Neumarktindex war. Das bedauern viele Börsenprofis, mit denen man spricht. Und es hat auch handfeste Konsequenzen für den Börsenplatz. So hat der Impfstoffhersteller BioNTech aus Mainz lieber direkt den Weg an die Wall Street gewählt.
Die Börsenglocke läutet aber nicht in Frankfurt, sondern an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq.
Die deutsche Börse ist eben etwas unsexy für einen Biotechnologiehersteller.
Der Aktienkurs von BioNTech ist seit dem Börsengang um fast 600% gestiegen.
In den USA sitzt das Geld noch immer lockerer als in Deutschland. Investoren sind risikofreudiger und kennen sich auch häufig mit der Materie besser aus. Der Crash am neuen Markt hat deutsche Anleger über Jahrzehnte abgeschreckt. Sie wollten sich nicht noch einmal mit Aktien die Finger verbrennen. Die T-Aktie galt als warnendes Beispiel. Dazu beigetragen hat aber später auch die Finanzkrise. Und zuletzt der Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Der bisher größte Finanzskandal. Abermals wurden Anleger um Milliarden betrogen. Trotzdem zählt das Deutsche Aktieninstitut inzwischen rund 12 Millionen Anlegerinnen und Anleger. Fast so viele wie damals am neuen Markt. Heute kommt oft diese Antwort, wenn man junge Leute fragt, warum sie sich an die Börse gewagt haben.
Uns allen ist klar, wir können später nicht von der gesetzlichen Rente leben.
Ich habe das grundsätzlich gemacht, um einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie man so mit dem Geld umgehen kann.
Jetzt, wo man gesehen hat, dass es so gut lief, dann habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr investiert, als ich eigentlich am Anfang wollte.
Besonders die Corona-Pandemie hat der Aktienkultur zu einer Art Comeback verholfen, glaubt Robert Halver von der Baader Bank.
Es brauchte dann eigentlich ja 20 Jahre, als dann junge Anleger gemerkt haben, Zinssparen lohnt sich in der Tat nicht mehr. Es wurde auch immer einfacher, Depots zu eröffnen, also die Abwicklung von Wertpapieraufträgen wurde immer einfacher und auch günstiger.
Viele haben heute ihr Aktiendepot auf dem Smartphone. Den Kurs schnell checken, kaufen und verkaufen, alles möglich in Sekundenschnelle. In Zeiten von Nullzinsen und Rentenängsten setzen besonders die unter 30-Jährigen auf Aktien oder sogenannte ETFs, die gleich einen ganzen Aktienindex abbilden. Neuen Schub könnte auch eine Aktienrente geben, die sich die Bundesregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Neuen Schub erhofft sich übrigens auch der ehemalige neue Marktstar Tan Siegmann. Er lebt noch immer in Nordhessen, beschäftigt sich jetzt aber nicht mehr mit Computern oder Internetroutern, sondern mit einem neuen Zukunftsthema: Windparks.
Aktienwahn, Börsengurus und Computeraktien. Mehr brauchte es nicht, damals vor 25 Jahren, um eine riesige Finanzblase zu erschaffen. Damals nämlich startete an der Frankfurter Börse der neue Markt. Darauf zurückgeschaut hat unser Reporter Konstantin Röse. Ich bin Liane Stahl und empfehle Ihnen einen Blick auf unsere Seite hrinforadio.de und natürlich in die ARD-Audiothek. Dort nämlich finden Sie diese und alle anderen Reportagen aus dem Programm von HR Info.